In einer der letzten Folgen dieses Podcasts ist es um das Thema Collaboration gegangen, um die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen und sogar über Unternehmensgrenzen hinweg. Im Mittelpunkt stand dabei Technologie bzw. die Frage, welche Voraussetzungen eigentlich dafür bestehen, damit so eine Zusammenarbeit mit Hilfe von Software reibungslos funktioniert. Anlass war die Erkenntnis, dass der Markt für Collaboration-Software zwar riesengroß ist, Unternehmen also enorme Summen dafür ausgeben, aber immer noch 40% der Mitarbeitenden über mangelnde Kommunikation und Kollaboration klagen. Technologie alleine kann es also nicht richten. Und ich habe in dieser Episode dann auch 5 Anhaltspunkte genannt, an denen man ansetzen kann. Ich verlinke die Folge in den Shownotes, so können Sie diese 5 Erfolgsfaktoren jederzeit nachhören. Einer davon war jedenfalls der Hinweis, Zusammenarbeit auch auf der organisatorischen Ebene zu implementieren. Also schauen wir heute mal durch die Brille der Organisationsentwicklung auf das Thema Collaboration.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Was also bedeutet es, übergreifende Zusammenarbeit organisatorisch zu verankern? Nun, um diese Frage zu beantworten, lohnt es, eine etwas größere Perspektive einzunehmen und darauf zu schauen, wo sich Beziehungen innerhalb und vor allem auch am Rande von Unternehmen überhaupt ergeben und wie sich diese Ränder von Organisationen im Laufe der Zeit verändert haben. Wenn Sie meinem Podcast schon eine Zeit lang folgen, dann wissen Sie, dass ich überhaupt kein Freund davon bin, zu behaupten, dass früher alles besser gewesen sei. Ganz im Gegenteil. Nebenbei bemerkt, wenn Sie das in genauerer Ausführung interessiert, dann hören Sie bitte in die Episode 84 hinein mit dem Titel »Früher war mehr Lametta«. Ich verlinke auch die in den Shownotes. Also nein, ich bin ganz sicher nicht der Ansicht, dass früher alles besser war. Aber in mancherlei Hinsicht schien zumindest vieles einfacher und klarer zu sein. Zum Beispiel, wo Unternehmen anfangen und aufhören. Am Firmenparkplatz oder spätestens an der Rezeption nämlich. Wer Mitarbeiter einer Firma ist, die mit einem Mitarbeiterausweis, mit Visitenkarten oder zumindest mit dem Logo am Blaumann nämlich. Und wie sich Beziehungen zu Externen gestalten. Heute ist das vielfach anders. Unternehmen sind keine geschlossenen Systeme mehr, die in klar definierten Schnittstellen mit der Außenwelt im Kontakt stehen. Sie sind eher ähnlich zu einem Organismus, der sich permanent mit Kunden und Partnern austauscht und dabei immer wieder aufs Neue seine Form wandelt. Das Aufbrechen klassischer Strukturen und das Durchlässigwerden von Grenzen ist tatsächlich eine der entscheidendsten Veränderungen der Wissensgesellschaft. Und wir erleben das auf allen Seiten des Unternehmens, beginnend mit unserer wichtigsten Schnittstelle, nämlich der zum Markt, zu den Kunden. Die sind inzwischen zum Prosumenten emanzipiert und nicht mehr bloß Abnehmer eines Produktes, sondern selbst zum Gestalter geworden. Wer kauft, will mitreden. Er oder sie ist besser informiert als je zuvor und sieht nicht zuletzt aus dieser Tatsache die Forderung, Teil des Wertungsprozesses eines Produktes zu sein. Durch Konfigurieren, durch Kombinieren und nicht nur im B2B-Umfeld immer öfter auch durch Konstruieren. Ich finde, das beste Beispiel dafür sind Nike-Sneaker. Turnschuhe also. Viel mehr Commodity geht eigentlich gar nicht mehr, aber dennoch gibt es auch dafür ausführliche Konfiguratoren, mit denen jeder und jede seine ganz persönlichen Schuhe erschaffen kann. Farbe hier, Material da, sogar das Logo lässt sich anpassen. Bei Turnschuhen. Dementsprechend ausufernd ist dann die Erwartungshaltung bei anderen höherwertigen Produkten, von Investitionsgütern ohnehin erst gar nicht zu sprechen. Die Zeiten, in denen man als Hersteller ein Produkt in den Shop oder zum Handelspartner gestellt hat und gesagt hat, da ist es, so schaut's aus, das kostet es, jetzt bitte kaufen, diese Zeiten sind vorbei. Friss oder stirb, das lässt sich kein Kunde mehr gefallen. Es ist also keine eindeutige transaktionale Beziehung mehr, die Unternehmen und Kunden verbindet, sondern eine viel stärker miteinander verschränkte. Diese Seite der Wertschöpfungskette ist also durchlässiger geworden. Aber auch all die anderen ehemals stabil erachteten Grenzen des Unternehmens sind so nicht mehr haltbar. Zum Beispiel jene zwischen denen, die schon im Unternehmen arbeiten und jenen, die sich erst dafür interessieren. Bewerbungsgespräche, in denen sich die Verhältnisse längst umgedreht haben, sind alltägliche Praxis geworden. Dazu eine kleine Anekdote. Ich war kürzlich mit dem Chef des österreichischen Arbeitsmarktservice AMS auf der Bühne, um eine Keynote zu halten. Das AMS entspricht der Deutschen Bundesagentur für Arbeit. Johannes Kopf heißt der Chef, hochgeschätzt, und er hat erzählt, er kommt gerade von einem Austausch mit einem Unternehmensvorstand. Der hat sich in ein Bewerbungsgespräch hineingesetzt. Ganz normaler Job, ganz normale Situation. Er wollte halt mal reinhören und vielleicht auch ein bisschen mitreden. Und am Ende des Gesprächs ergreift dann der Vorstand nochmal das Wort, lobt gegenüber der Bewerberin sein Unternehmen. Wie man das halt so macht, so in der Art von, wir sind die Firma X, wir sind besonders innovativ, wir sind ohnehin Weltmarktführer, wir wachsen, wir setzen auf Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter. Also ein Sales Pitch. Darauf sagt die Bewerberin schlichtweg, das haben Sie sehr schön gesagt, danke, ich ziehe Unternehmen als Arbeitgeber in Erwägung. Da war der Vorstand erstmal so richtig baff. Dabei ist das ganz normal mittlerweile am Arbeitsmarkt. Und wenn der oder die Kandidatin dann anfängt, im Unternehmen zu arbeiten, dann geht es weiter mit den verschwommenen Rollen und Grenzen. Schon die scheinbar einfache Frage, wer eigentlich zur Belegschaft gehört, lässt sich nicht mehr so trivial beantworten. Zu vielschichtig sind inzwischen die Arten, in denen Arbeitsleistung erbracht wird. Kernbelegschaft, ausgegliederte Unternehmensteile, über Personalbereitsteller beschäftigte Mitarbeiter, Agenturen und Berater, die tief in die eigenen Geschäftsprozesse involviert sind, Partnerunternehmen, mit denen gemeinsam der Markt bearbeitet wird und so weiter und so fort. Und die Firmen selbst finden sich ohnehin immer häufiger in Co-Opetition-Szenarien wieder, in denen mit dem härtesten Wettbewerber projektorientiert eng zusammengearbeitet wird. In der Automobilindustrie mit ihrer engen Verflechtung mit Zulieferern selbstverständlich, aber auch in vielen anderen Branchen und Industrien ganz logischer Alltag. Selbst die Mauern um ehemals höchst geschützte Abteilungen in Unternehmen wie Forschung und Innovation werden absichtlich durchlässig gemacht. Wenn man in Filmen das Forschungslabor darstellt, dann sind das immer die Gebäudeteile mit zigfachen Zutrittsbarrieren. Da gibt's Retina-Scans und codegeschützte Eingangstüren und Überwachungskameras. Alles dicht und hermetisch abgeschlossen von der Außenwelt. So schaut das in Hollywood-Schinken aus, aber die Realität ist eine ganz andere. F&E bedeutet immer häufiger vor allem auch Transparenz und eben Kollaboration. Sei es um Kunden und Partner oder den Markt durch Crowdfunding, Crowdsourcing frühzeitig in Produktentwicklungen einzubeziehen. Sei es aus Marketinggründen, um die Innovationskraft zu demonstrieren. Sei es, um als zukunftsorientierter Arbeitgeber gut dazustehen oder sei es schlichtweg, um durch offene Unternehmenskommunikation Vertrauen aufzubauen. Das Innerste wird nach außen gestülpt, das Bestgeschützte wird durchlässig. Noch vor wenigen Jahren waren also klare Trennlinien an der Tagesordnung, heute sind Rollen und Grenzen immer stärker verschwommen. Ja, sogar Arbeit selbst ist mittlerweile buchstäblich grenzenlos geworden. Sie lässt sich nicht durch die Wände des Büros eingrenzen, nicht durch Landesgrenzen und nicht durch Zeitzonen. Vergleichbar zum Cloud Computing entwickeln sich Unternehmen also auch in ihrer Organisationsform in Richtung dynamischer Modelle. Eine Human Cloud erledigt Aufgaben in mehr oder weniger eng an das Unternehmen gebundener, sehr unterschiedlicher Funktion. Der Kulturanthropologie-Professor Manfred Fassler definiert solche Momentgemeinschaften hoher Informations- und Interaktionsdichte als Communities of Projects. Communities also, Schicksalsgemeinschaften wäre vielleicht eine angemessene, wenngleich auch weitreichende Übersetzung. Jedenfalls, systemisch betrachtet sind Unternehmen keine abgeschlossenen Einheiten mehr, sondern organische Gebilde, die ihre Form und ihre Größe je nach Aufgabenstellung und Marktlage überaus dynamisch verändern. Wie kann man solche Gebilde führen? Wie kann man da Zusammenarbeit, Kollaboration herstellen? Das ist tatsächlich die Schlüsselfrage. Nun, das Spektrum der Kooperation kann ja vielschichtig sein. Zwei Extrempole sind sicher auf der einen Seite die langfristige, stabile Verbindung und auf der anderen Seite der vereinzelte Deal, den man miteinander abschließt. Ehe hier, One-Night-Stand da. So kann man sich's auch bei Unternehmen vorstellen, ganz unabhängig davon, wer die Beteiligten sind. Entweder zwei Unternehmen, die miteinander agieren, oder Kundenbeziehungen oder Mitarbeiterbindung. Alles das kann man auf Dauer anlegen, stabil oder eben nicht. Und das ist zunächst mal eine völlig wertfreie Feststellung. Für beide Formen lassen sich gewiss zahlreiche Vor- und auch Nachteile finden. Die Realität zeigt aber, die Vorstellung, dass Kooperation und Abläufe auf der Basis langfristig planbarer Strukturen entstehen, die ist ins Wanken geraten, weil die Welt eben zu dynamisch ist. Man ist halt eben mal ein Partner und mal ein Wettbewerber. Auch den Job oder den Arbeitgeber fürs Leben gibt es nicht mehr. Das hat gar nichts mit Übellaunigkeit oder schlechter Beziehung zu tun, sondern bloß mit der Realität unserer hochgetakteten Wirtschaft und Gesellschaft. Andererseits hat sich auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass ausschließlich transaktionell orientierte, kurzfristige Bindungen, wie sie etwa durch glattes Outsourcing entstehen, auf Dauer nicht werthaltig genug sind. Und wenn wir jetzt noch weiterdenken als zwischen zwei Playern, dann tritt an die Stelle der klar definierten Wertschöpfungskette, in der eine Leistung von einem Akteur zum nächsten weitergereicht wird, ein schillerndes Wertschöpfungsnetzwerk mit einer Vielzahl von sich immer wieder ändernden Partnern. Ein dynamisches Netzwerk, in dem Leistungen gemeinsam entwickelt und erbracht werden und in dem sich die Rollen auch immer wieder verändern. Also, es ist kompliziert. Und daher auch mit simplen Managementmethoden oder Tools der Vergangenheit so nicht mehr zu beherrschen. Leadership bedeutet in diesem Kontext immer öfter, Grenzen und Barrieren innerhalb und am Rande des Unternehmens schon mal aus Prinzip zu hinterfragen. Und in weiterer Folge Prozesse nicht abschnittsweise zu denken, sondern interdisziplinäre Zusammenarbeit zu gestalten. Das klingt nach einer Herkulesaufgabe und nicht selten wird es das wohl auch sein. Umso wichtiger also, ein paar Erfolgsfaktoren von Anfang an klarzustellen. Erstens, vom Organisator zur Netzwerkplattform werden. Was meine ich damit? Die Notwendigkeit, Strukturen zu optimieren und an ihren Schnittstellen für Klarheit und Ordnung zu sorgen, die wird zumindest ergänzt, wenn nicht sogar ersetzt, durch ein deutlich weniger formalisierbares Beziehungsmanagement, das sich zur Aufgabe macht, die unterschiedlichen Player lose gekoppelt und doch eng verbunden zu führen. Die Rolle der Führungskraft entwickelt sich also vom Schnittstellenmanager zum Beziehungsmanager, vom Prozessgestalter zum Partnerschaftsvermittler. Dazu gehört auch, in temporären Partnerschaften rasch die geeignete Betriebstemperatur, also Kultur, herzustellen und zwischen den Teams zügig eine produktive Balance zwischen Offenheit und Abschottung zu erreichen. Denn die Qualität der Zusammenarbeit erschließt sich auch über das Maß, in dem wechselseitiges Vertrauen aufgebaut werden kann, Konkurrenzdenken zurückgedrängt wird und sich die Teams nicht an den Reibungsflächen unterschiedlicher Unternehmenskulturen abnutzen. Und wenn wir diese Skills nun von der einzelnen Person einer Führungskraft auf die gesamte Organisation hochskalieren, dann wird aus einem zwar wunderbar in eine wohlstrukturierte Wertschöpfungskette eingepassten Unternehmen, das aber in dynamischen Settings so seine richtigen Herausforderungen hat, dann wird aus so einem Unternehmen ein zukunftsorientierter Netzwerkplayer. Ein Unternehmen, das vor allem als Hub agiert, an den man gerne andockt, kurz-, mittel- oder eben langfristig, das sich aber immer wieder anbietet als Drehscheibe und schon alleine dadurch enormen Wert hat. Zweiter Erfolgsfaktor, Räume schaffen. Und das ist ganz buchstäblich gemeint. Denn die Schlüsselfrage lautet ja, wie rasch und wie gut gelingt es, ein gemischtes Team aus sozusagen eigenen Mitarbeitern und Netzwerkpartnern wirklich produktiv zu machen. Dazu gehört in der Praxis, Räume und Strukturen einzurichten, in denen zusammengearbeitet werden kann. Und zwar sowohl physische Räume wie auch digitale Räume. Die Tücke liegt dabei im Detail. Schließlich geht es auch darum, sehr bodenständige praktische Fragen zu beantworten. Wo finden solche Teams rasch verfügbar und über längere Zeit hinweg reservierbar Projekträume? Geht das leichter im Büro eines der Partner oder braucht es externe Locations? Ein Hotel, einen Coworking Space oder muss sogar Büroraum angemietet werden? Wie schnell und wie reibungslos lassen sich gemeinsame IT-Infrastrukturen und gemeinsam nutzbare Wissensmanagement-Plattformen herstellen? Oder muss der Datenaustausch wieder per E-Mail, USB-Stick oder Dropbox erfolgen? Und natürlich sind da Collaboration-Tools wie Microsoft Teams, Miro, Slack und so weiter sehr gute Ansatzpunkte, aber wie eben bereits gesagt, Selbstläufer sind sie auch nicht. Und auch kein vollständiger Ersatz für die physischen Räume, so temporär diese vielleicht auch sein mögen. Und drittens, Spielraum und Kompetenz des Mittelmanagements erweitern. Wenn das Unternehmen grenzenloser oder gar grenzenlos wird, dann erstreckt sich auch der Gestaltungsspielraum für Führungskräfte weit über das eigene Unternehmen hinaus und auch auf Menschen und Strukturen, über die sie eigentlich keine Verfügungsgewalt haben. Immer öfter geht es um das Gestalten von Beziehungen, vor allem in ambivalenten Situationen. Ziele setzen, deren Erreichung fördern, Konflikte moderieren, all das sind schon im unmittelbar eigenen Einflusskreis keine leichten Aufgaben. Umso fordernder sind sie, wenn sie sich auf Menschen außerhalb der eigenen Organisation beziehen. Aber wie gesagt, so etwas wie der Rückzug auf die eigene Organisation, das ist Illusion. Es bleibt also ohnehin nur die Flucht nach vorne, hin zur Kompetenzerweiterung. Besonders treffen diese drei Punkte natürlich diejenigen, die am intensivsten in Projekten führen und Menschen in Teams anleiten, nämlich die Mittelmanager. Das ist aufgrund der Sandwich-Position auch schon bisher eine der herausforderndsten Positionen. Dynamische Organisationsstrukturen mit ihren vielfältigen und transparenten Kommunikationswegen steigern diese Anforderungen nun noch mehr. Und damit steht auch fest, Mittelmanagement ist keine Durchlaufposition auf dem Karriereweg, sondern eine sehr spezifische und hochqualifizierte Position mit einem neuen Anforderungsprofil und neuer Rollendefinition. Somit eine Feststellung und drei Erfolgsfaktoren. Die Feststellung lautet: Die Formen der Organisation und die Grenzen des Unternehmens verändern sich hochdynamisch. Da bleibt nicht nur kein Stein auf dem anderen, sondern es bleibt auch kein Spielraum für starre Konzepte. Aber, Kehrseite der Medaille, wenn der Übergang von klaren, festen Strukturen zu nahezu organisch fluiden Gefügen nicht gut gemanagt wird, dann versinken Mitarbeiter und Unternehmen im Chaos und im Netzwerksumpf. Woran soll man sich orientieren, wenn es kein Oben mehr gibt, niemand Verantwortung übernimmt, es keine klaren Antworten auf Entscheidungsfragen gibt? Daher drei Erfolgsfaktoren, um diesen drohenden Wildwuchs einzufangen. Erstens, Redefinition der eigenen Rolle als Unternehmen. Sich nicht mehr als Puzzlestein zu begreifen, der möglichst gut links und rechts und oben und unten andockt und dann ein fixes Bild ergibt, sondern als Plattformanbieter, der anderen Lust macht auf Partnerschaften, der als Drehscheibe, als Multiplikator, als Vernetzer agiert, eben als Beziehungsgestalter. Zweitens, Räume der Arbeit schaffen, physisch, digital, kulturell, sodass die Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und zusammenfinden und zusammenarbeiten sollen, dass diese Menschen ganz rasch miteinander produktiv werden können. Und drittens, Führungskräfte, vor allem die in der Mitte, ertüchtigen, bestärken, fördern, ihre Kompetenzen und Spielräume erweitern und ihnen Unterstützung zukommen lassen, damit sie als Knotenpunkte in diesen vielschichtigen Netzwerken ihre ganze Kompetenz entfalten können. Vor allem eben auch über ihren sozusagen angestammten Einflussbereich hinaus. Vor all dem steht natürlich die Grundfrage: Wie finde ich überhaupt geeignete Partner? Wie beurteile ich, wer ein Partner ist oder sein soll, mit dem ich zusammenarbeiten will? An wen will ich andocken und wie gehe ich umgekehrt damit um, wenn jemand an mich andocken will? Die Gretchenfrage in allen Beziehungen, die werde ich ausführlich in einer der kommenden Episoden behandeln, also zumindest auf der Ebene der Unternehmenspartnerschaften. Für alle anderen Facetten bitte Lebenshilfe-Podcasts zu Hilfe ziehen. Der Blick nach vorne. Unternehmen der Zukunft sind flexible soziale Systeme. Ihre Agilität wird sogar noch wesentlich stärker gefordert sein, als sie es ohnehin heute schon ist. Diese Dynamik in Organisationsstrukturen und an den Unternehmensgrenzen markiert einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen operieren und interagieren. Um im Angesicht der Verschiebung von festen, klar definierten Strukturen hin zu flexiblen, durchlässigen, netzwerkorientierten Modellen nicht im Chaos zu versinken, braucht es ein Umdenken, was Führung und Organisation bedeuten und damit eine Neubewertung der Rolle vom Unternehmen selbst, von den Führungskräften und von den Mitarbeitenden. Wie ich schon in der eingangs angesprochenen Episode A Fool with a Tool betont habe, hängt der Erfolg in diesem neuen Umfeld gerade eben nicht nur von der technologischen Ausstattung ab, sondern vielmehr von der Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten, kooperative Arbeitsräume und Kulturen zu schaffen und das Mittelmanagement zu stärken. Denn die Zukunft gehört ganz sicher jenen Unternehmen, die sich als agile, als anpassungsfähige Netzwerkplayer positionieren können.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.